zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Ja, damit kann ich arbeiten. Es ist Distanz und Gloria-Zeit. Es ist Folge 190 von Distanz und Gloria. Es ist Donnerstag, 17.08 Uhr. Wir zeichnen vorauf. Hier sind wieder der Herr Captain Käsestange Stett in seiner Präsenzbibliothek in Nerchau sitzend und der Herr Polos in seinem Turmzimmer in Leipzig sitzend versammelt am Mikrofon, um gepflegt eine Folge Distanz und Gloria in die Mikrofone zu löffeln für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Herr Stett, schön, dass du dabei bist. Wie mundet die Käsestange? Habt ihr die Eiszapfen aus euren Zimmern wieder entfernen können? Wie geht's euch?
Also zuerst ist mir ein Rosswein.
Sag ich doch.
Nicht in Nerchau, genau. Das, was du gesagt hast, ne?
Ja.
Aber mir geht's dennoch ganz hervorragend. Und die Eiszapfen sind weg. Allerdings schmeckt auch die Käsestange gut, um alle deine Fragen zu beantworten. Und mir geht's gut. Ja, außer dass es jetzt halt so, naja, ist jetzt ein bisschen weniger Geld da. Weil dass die Eisstangen weg sind. Wie war das? Eisstangen und Käsezapfen?
Käsezapfen, das ist ein schöner Folgentitel eigentlich. Eisstangen und Käsezapfen.
Eisstangen und Käsezapfen, das ist eigentlich wirklich gut.
Das ist gut. Merkst du das? Das haben wir in den letzten Wochen nämlich immer vergessen, Folgentitel uns auszudrücken.
Ja, du hast hervorragende Folgentitel gewählt.
Ich habe sie geraten, ich habe sie gewürfelt.
Auch nicht schlecht. Also, es ist die Heizung ausgefallen bei uns. Das ist natürlich ganz normal, dass das im Winter passiert. Das ist immer so. Und weil man ja sie sonst übers Jahr nicht verwendet. Ja? Und natürlich die Belastung der Heizung im Winter sehr viel höher ist als im Sommer. Ja, und also man verwendet sie sonst bloß für die Warmwasserzubereitung. Also für die Warmwasserbereitung und nicht für das Heizen. Die Heizung stellen wir tatsächlich im Sommer auch ab, also die quasi für die Heizkörper ist. Damit nicht die irgendwie auf den Gedanken kommt, da jetzt irgendwie zu heizen oder so. Ja, und es ist aber so, ich empfinde es als extrem bereichernd, dass wir eine Nachbarschaft haben, auf die man sich verlassen kann. Ja, also auch bevor wir hier Probleme mit der Heizung hatten, haben wir uns zum Glück mit dem Nachbarn, der hier der Klempner ist, sehr gut verstanden. Und die kennen dieses Haus auch besser als wir, weil die hier diese gesamten Heizungen komplett gebaut haben, alle. Ja, also die Heizkörper, die Rohre verlegt, die wissen genau, wie viel die Heizung liefern muss und wie viel sie nicht liefern muss. Also haben uns quasi optimal beraten, das hätte keiner anderer so gut machen können. Ja, jeder andere hätte sich ja erst noch eine Begehung machen müssen, das ausrechnen oder irgendwas, keine Ahnung. Man kann natürlich immer einfach das gleiche Bauteil wie vorher reinsetzen, das geht natürlich immer. Aber ist natürlich schöner, wenn man weiß, dass es auch optimal ist für unsere Zwecke, weil wir auch kostengünstig das haben wollten, weil es jetzt nicht 1000 Jahre halten muss, zwingend. Wäre natürlich gut, wenn es das tut, aber es geht vor allem darum, dass es die Zeit überbrückt, bis wir hier was Umweltfreundliches einbauen, also eine Wärmepumpe zum Beispiel. Ja, aber da muss an dem Haus noch ein bisschen was geschehen. Und diese Zeit wird jetzt quasi durch diese neue Heizung überbrückt. Wir haben gehofft, dass die andere das schafft bis dahin. Die war aber schon 28 Jahre alt und die Hoffnung ist ja eher unrealistisch gewesen. Und jetzt war halt der Tag gekommen.
Die Hoffnung ist
ja sie haben uns das. Ja, genau. Sie haben uns jedenfalls, drei Tage nachdem es aufgetreten ist, können wir jetzt wieder heizen. Und das ist unwahrscheinlich schnell. Also es ist wirklich sehr, sehr fix. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das kann ich gar nicht in Worte fassen.
Aber gab es einen Grund, den Sie irgendwie benennen konnten? Also gab es irgendwie eine Fehlerdiagnose? Ja, also war irgendein Rohr geplatzt oder was?
Der Wärmetauscher war im Arsch. Ah, ja. Also das ist ein extrem teures Teil. Also nicht extrem teuer, aber es ist schon teuer. Ja, also fast vierstellig. Und das ist eines der Hauptteile dieses Gerätes. Und der war halt komplett quasi Lebkuchen. Ja. Und damit hat man dann gesagt, ja, das Ersatzteil gibt es erstens nicht mehr. Man kann es natürlich irgendwo gebraucht zusammen sich suchen. Dann weißt du aber nicht.
Es war nicht Lebkuchen, Herr Stett. Es war Totkuchen.
Oh, meine Fresse. Noch bist du nicht Vater. Also solche Witze sollten mir vorbehalten bleiben. Naja.
Toupet.
Jedenfalls, hat man sich entschieden, wenn man kann das machen, aber dann bezahlst du quasi die Hälfte einer neuen Heizung und hast aber keine neue Heizung. Ja. Also es ist dann nicht mehr sinnvoll. Ja, und da bin ich jetzt, wie gesagt, dass es so fix ging, dass wir so gut beraten wurden, dass wir die jetzt haben, dass sie funktioniert, dass es wieder warm ist, ist einfach toll. Auch gerade die Nachbarn, die uns zwischendurch geholfen haben mit solchen Radiatoren, die man quasi an die Steckdose einstecken kann, dass es zumindest nicht einfriert, was wirklich ein Thema ist, weil wir hatten im Wohnzimmer 1 Grad und im Bad auch. Und zwar am Abend. Das heißt, wenn man da nichts gemacht hätte, wäre es in der Nacht wahrscheinlich zugefroren. Und das ist für die Leitung natürlich der Overkill. Da hast du ein noch größeres Problem. Ja, gerade auch die ganzen Geräte, Klo, Schüssel, die ganzen Armaturen im Bad. Ja, Scheiße. Alles nicht so gut, wenn das friert.
Da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht, dass natürlich in den Räumen selber es dann auch anfängt zu frieren, vor allem bei den Temperaturen.
Ja, da wir leider eben ein altes Haus haben, wo das nicht so perfekt gedämmt ist, geht das halt fix, gerade bei den Temperaturen.
Habe ich das erzählt? Bestimmt habe ich das erzählt, dass wir in Bayern zu einem Konzert waren, letztes Jahr im November war es, glaube ich, und dort wirklich nachts Stromausfall war. Und wir morgens, hinkamen und es ging nicht mal die Kaffeemaschine beim Frühstück, weil die sagen, wir sind hier mausetot, mitten im Kaff, hier geht gar nichts mehr.
Also du hattest es erzählt, dass es da ein Problem gab und dass da auch Stromausfall war, aber dass es sich so lange anhielt, das hat man, glaube ich, nicht thematisiert.
Ja, es war früh, als der erste Kollege von uns beim Frühstück war es noch, da gab es noch keinen Kaffee. Und als ich dann zum Frühstück ging, das war ungefähr wahrscheinlich so 3 Stunden später, war dann wieder Strom da. Da hatten sie dann das Problem erstmal gelöst.
Ja, immerhin. Also Gott sei Dank kann man sagen, dass es so fix ging.
Ja, und auch, dass ihr nicht
festgefroren seid. In dem Fall auch bei dir. Ja, das ist wirklich, also das ist vor allem das Verrückte, das ist passiert natürlich, als ich nicht da war. Und ich, wenn du da von der Ferne irgendwie versuchst, die Situation einzuschätzen. Ich meine, helfen kann man da kaum. Also zumal das ja auch meine Familie hervorragend alleine managen kann, ja. Mhm. Aber es ist trotzdem, wenn du das erfährst und bist in Jordanien, ist es scheiße. Ja, das ist einfach nicht gut. Ja, weil du auch weißt, du kommst nach Hause und es ist nicht einfach, Erholung ist dann nicht dran. Nee. Ja, sondern es ist halt kalt.
Da
ist
Kältetherapie angesagt. Ja. Aber wo du das Thema gerade so elegant auf Jordanien gelenkt hast, wie war es denn?
Ja, also das ist wirklich ein Erlebnis gewesen.
Also wie ist die Stadt genau?
Amman. Das ist die Hauptstadt von Jordanien und ist eine Reise wert. Also auf jeden Fall. Die ich allerdings wahrscheinlich nicht unternehmen würde, weil es relativ teuer ist, dorthin zu kommen, dort zu übernachten, dort Dinge zu unternehmen. Essen ist sehr günstig. Ist und das ist so? Ungefähr das Einzige, was ich selber bezahlen musste.
Ist das so, dass das Reisen dort so teuer ist? Das hätte ich gar nicht gedacht.
Sagen wir mal so. Es ist ungefähr wie hier.
Ah, okay.
Also es ist, ja.
Also man spart jetzt nichts wie in der Türkei?
Nee,
oder,
genau. Also es ist erstens mal sehr weit und es ist ein besonderer Flug, der auch quasi die Fluggesellschaften ein bisschen fordert, wegen der Sicherheitslage in der Nähe.
Ja, aber wie wirkt sich das vor allem auf die Routenplanung aus oder auch irgendwie auf die Art und Weise, wie ihr fliegt?
Ja, wir dürfen nicht über Syrien fliegen, wir dürfen nicht über den Libanon fliegen. Es gibt über Zypern eine Grenze, wo wir nicht lang können, also nicht lang sollen, also in der Nähe. Und wir versuchen natürlich, die sicherheitskritischen Lufträume größtenteils zu vermeiden oder senkrecht zu durchfliegen, also schnell. Und zum Beispiel der sicherheitskritische Luftraum, um den es jetzt ging, war halt der von Tel Aviv, also Israel.
Ja, aber senkrecht zu durchfliegen?
Zu durchfliegen, dass du quasi die Grenze senkrecht reinfliegst und senkrecht wieder raus, möglichst... Ich quasi auf direkten Wege.
Ich habe das gerade senkrecht im Sinne der Lage des Flugzeuges in der Luft verstanden und habe mich gerade gefragt, wie das gut gehen soll. Einmal genau. Sturzflug über die Grenze, bitte.
Aber das ist eigentlich kein großes Problem. Ne? Man muss halt bloß ein paar Sachen beachten. Und das ist eben ein Luftraum mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen, so wie es übrigens auch der von Jordanien ist. Der hat auch Sicherheitsvorkehrungen, muss man sich auch vorher anmelden. So ein paar Minuten eher, also einige, viele Minuten. Ja. Zum Beispiel vor dem von Tel Aviv muss man sich 180 Meilen, also ungefähr 300 Kilometer, bevor man in diesen Luftraum einfliegt, anmelden. Dass die wissen, man kommt und dass man einfach nur da durchfliegen will und nichts anderes vorhat. Ja. Und das haben wir auch gemacht und das war völlig unproblematisch.
Gab es da eigentlich, das interessiert mich jetzt tatsächlich, gab es da eigentlich bei euch in der Ausbildung eine ich sag mal, Krisengebietsschule oder irgendwie, also habt ihr das gelernt?
Für jedes Gebiet eine. Also es gibt für jedes Gebiet eine.
Das ist aber Schulung. Individuell beim Briefing dann,
genau.
Oder
richtig.
Okay.
Also da gibt es Dokumentation dazu. Also es gibt Handbücher, wie man sich in diesen speziellen Luftraum verhält, beziehungsweise was die Anforderungen dieser Regierungen halt sind.
Das heißt, ihr habt das aber im Studium nicht konkret oder beziehungsweise in der Ausbildung nicht konkret gelernt. Da gibt es Probleme und die könnten wie folgt aussehen und da müsst ihr so Rücksicht nehmen, sondern das ist quasi wirklich Learning by Doing dann in dem Moment.
Also meine Ausbildung ist 5 Jahre her, quasi der Anfang der Theorieausbildung.
Ja.
Und das ist ja, die Welt kann sich ja morgen schon anders sein. Und das sind andere Anforderungen in diesem entsprechenden Bereich.
Mir geht es gar nicht um das Konkrete, um die konkreten Problemzonen jetzt gerade, sondern im Prinzip um das reine Verständnis dafür. Es gibt bestimmte Lufträume, in denen müsst ihr besonders
Rücksicht nehmen.
Also das habt ihr schon, also okay, das gibt es schon,
genau. Ich
habe mich auch gewundert. Aber
auf jeden Fall. Und es gibt dann auch, es kann auch passieren, dass man dann, weil sich die Lage so fix geändert hat und man es halt nicht so schnell mitbekommen hat oder dass halt die Fluggesellschaft noch nicht mitgekriegt hat, und die Informationen uns weitergeben konnte, weil teilweise, wir fliegen 4 Stunden, da kann ja einiges passieren, ne? Also wir haben aber trotzdem Kontakt zur Bodenstation und kriegen dann Informationen direkt in den Flieger. Es tut mir leid, wenn hier Kindergeräusche nebenan sind, also es ist furchtbar. Ganz komplett, ja, ich weiß.
Wir sind ja schließlich ein Familienpodcast.
So ist
es. Für die ganze Familie. Deswegen sagen wir auch kaum noch Scheiße und Fuck.
Das machen wir nicht sowas, weil das macht die Erziehung einen Arsch.
So ist es.
Jedenfalls, was wollte ich, genau. Und manchmal ist es aber auch so, dass man dann, es kann halt vorkommen, es ist sehr, sehr selten, aber es kann tatsächlich passieren, dass man von Militärjets begleitet wird. Und da gibt's nonverbale Kommunikation, die man natürlich kennen muss. Also die ist vereinbart, weltweit.
Das ist dann quasi Handzeichen, oder?
Mehr oder weniger, genau, es sind Handzeichen und zum Beispiel ist wie, du landest, musst jetzt hier bitte mit uns gemeinsam landen oder folge uns, wir bringen dich zu dem Flughafen und dann über den Flughafen fliegen, dort landen. Solche Zeichen gibt es zum Beispiel und dann gibt es auch das Zeichen, wie, dass man einfach weiterfliegen kann. Ja, dass die quasi abhauen, ohne dass man ihnen folgen muss.
Das heißt aber, also ist das schon mal dir irgendwie passiert, dass ihr im
Nein,
Prinzip,
das
also es kann ja sein, dass im Prinzip die Luftwaffe von, was weiß ich, Land XY sagt pauschal Touristenflieger, die irgendwie sich 100 Meter zu spät melden oder 100 Meter zu früh oder was weiß ich, werden erstmal beäugt, dass da nichts Fischiges dran ist.
Das kann schon passieren, also wenn sich quasi, auch in Deutschland, wenn du keinen Funkkontakt mit dem Flieger herstellen kannst, dann wird dann natürlich, gehen die Kampfjets auch hoch aus Rostock oder aus Wittmund oder wo immer her und gucken sich den an. Also das machen die tatsächlich. Also dann fliegen die neben dem Cockpit her und gucken, was da abgeht.
Und wenn da Bunga Bunga drin ist, dann wird er von der Luft geholt.
Da gibt es dann verschiedene Verfahren, die wir nicht kennen. Ja.
Ich wäre auch sehr gespannt, wie das internationale Handzeichen des Kampfjets im Bezug auf Kommunikation Bunga Bunga im Cockpit ist.
So ist
Aber gut. Herr Stett, ich muss etwas gestehen.
Bitte.
Ich habe von dir geträumt.
Das ist aber schön.
Ja.
Ich hoffe, es war nur schön.
Fast. Also, ich erzähle das jetzt. Ich gebe jetzt hier Einblicke in die intimsten Dinge. Nein. Das eigentlich irritierend daran ist, dass Herr Stett mir dann vorhin in der Anbahnung dieser Aufnahme etwas gesagt hat, was schon wieder irgendwie verrückt ist. Und zwar habe ich geträumt, und das hat schon irgendwie so eine gewisse Metaebene, dass ich in der Nacht aufgewacht bin und aufs Klo gegangen bin. So weit, so normal. Das hätte auch so passiert sein können. Fürderhin habe ich aber geträumt, das muss so um 4 rum gewesen sein, zeitlich. Das, also ich sage mal so, aufgrund von, man will ja müde bleiben und nicht wach werden, findet das Wasserlassen gegebenenfalls gelegentlich in der Nacht bei geöffneter Türe statt, weil dann das Licht aus dem Flur ausreichend in das Bad fällt. Ja, so viel zur Situation. Jetzt habe ich aber geträumt, dass ich daher wieder zurückkam und auf einmal in der Tür der Herr Stett samt seiner gesamten Familie stand, also in der Wohnungstür, in der Eingangstür, die offen war, aus irgendwelchen Gründen, als hättest du den Schlüssel. Und ich dort völlig verquast stehe und frage, was machst du denn hier? Und du sagst, Trocken, ganz trocken. Und ich dachte, wir kommen mal vorbei. Und ich einfach nur gesagt habe, ist gerade ungünstig. Dann habe ich gesagt, dann kommen wir später wieder. Und bist auf dem Absatz umgekehrt in der Familie und abgedampft. So. Und 2 Stunden später, also im Traum 2 Stunden später, klingelt es. Ich gehe an die Tür, stehst wieder du mit der Familie und fragst, ist jetzt besser? Und an der Stelle.
Klar, was man halt so nachts macht in Leipzig. Genau.
Und an der Stelle bin ich aufgewacht. Ich weiß aber nicht, ob vor Lachen oder vor Schreck. Aber es war eine absolut skurrile Situation. Und das eigentlich lustig, also es macht es noch lustiger, wenn man bedenkt, warum wir nicht morgen aufnehmen können und was deine Gedankengänge in Bezug auf den morgigen Abend oder Nachmittag sind, wenn du bitte jetzt einsetzen würdest an der Stelle.
Naja, ich habe vor, morgen zur Motette zu gehen, was ich nämlich letzte Woche vergessen habe zu erzählen. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, werden wir 2 Motetten und einen Gottesdienst gesungen haben in der Thomaskirche. Mit dem Kollegium Thomanum. Und da möchte ich, das möchte ich mir natürlich eigentlich gerne anhören, weil es ist oft so, dass ich gar keine Zeit habe mitzusingen oder in irgendwelchen Proben mitzuwirken, aber trotzdem weiterhin aktives Mitglied dieses Chores bin, aber halt nicht sängerisch aktiv, sondern organisatorisch. Und wenn die Zeit nun mal gerade da ist, dass ich mich da auch mal musikalisch zeige, auch wenn es quasi nur als aktiv hörend ist und nicht aktiv singend, dann hilft das natürlich auch dem Chor, wenn ich als Ansprechpartner in so einer Motette dabei bin. Ne? Weil dann halt jemand da ist, der nicht mitprobt, sondern sich um den ganzen anderen Scheiß kümmert. Entschuldigung, um den anderen Kram.
Bums, sag Bums.
Bums. Und da war die Idee, dass ich den Herrn Polos danach besuchen komme. Allerdings nicht mit der ganzen Familie.
Als er das vorhin schrieb, musste ich so lachen, aber ich konnte es ihm noch nicht sagen, weil ich einfach die Situation jetzt gerne im Podcast on air das erste Mal schildern wollen würde. Ja. Oder gewollt habe. Zu tun also, gehabt.
Es ist wirklich großartig. Ich habe allerdings heute Nacht auch von einem Freund geträumt. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, dass es eigentlich nie eine gute Idee ist, eine Freundschaft zu beenden. Ja? Es aber Situationen gibt, wo das sein muss.
Herr Stett, was willst du mir sagen?
Es war bisher bei mir nur ein einziges Mal der Fall. Und das ist auch vorbei. Und es ist so, dass ich natürlich trotzdem die Person als Freund vermisse. Das ist ja quasi wie wenn du... Es ist gleichzusetzen, wie wenn jemand stirbt, weil man keinen Kontakt mehr zu der Person hat. Ob das ist aber gewollt, auch wenn es gewollt ist. Richtig wollen tun wir es nicht. Man macht das ja quasi nur, weil es nicht anders geht.
Oder wenn eine Beziehung beendet ist, einseitig sozusagen.
Genau, ja. Auch dann. Das ist fast noch schlimmer. Weil wenn man sich zusammen dafür entscheidet, dass der Kontakt nicht sinnvoll ist, ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn die Person ja noch da ist.
Mhm. Und dann entscheidet für beide. Ja.
Richtig, genau. In dem Fall haben wir uns beide dazu entschieden. Zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber wir haben uns beide dazu entschieden. Und ich habe von der Person geträumt und wir hatten eine unwahrscheinlich gute Zeit. Ich wusste aber schon im Traum, dass es nicht auf Dauer ist. Und das war da auch insgesamt der Grund, warum wir uns damals dagegen entschieden hatten. Ist noch viel komplexer, aber es zeigt, dass man auch so jemanden vermissen kann.
Kenne ich die Person?
Und zwar sehr. Ja.
Okay. Keine weiteren Fragen?
Aber nur peripher.
Ach so. Ja, ich finde das total interessant, weil wir sind ja nun gerade auch am Rande der Bundestagswahl, ja, die ja am Sonntag stattgefunden haben wird, wenn ihr diesen Podcast hört. Das ist immer sehr interessant, wenn man aus heutiger Sicht im Futur, aber das Präteritum sprechen muss.
Futur 2 also
perfekt,
das,
perfekt gar. Wie dem auch sei. Ich merke, dass ich zunehmend Leute bei mir aus den sozialen Netzwerken entferne. Also sogenannte Freunde. Also vor allem fällt mir das auf Facebook auf, weil das ja nun eine Plattform ist, wo doch sehr viel, auch sehr ungefiltert irgendwie in die Welt geblasen wird. Und wo man auch am Anfang gefühlt jede Freundschaftsanfrage angenommen hat, einfach weil es irgendwie dazugehört hat. Und ich merke, dass mir die Toleranz für Blödsinn flöten geht so langsam. Und zwar nicht im Sinne von Spaß und Hahaha und Satire und so ein Kram, sondern ich habe keine Lust mehr, und ich habe es auch vorhin gerade wieder gemacht, indem ich da zumindest jemanden stumm gestellt habe, auch wenn sozusagen das Freundschaftskündigen dann erst der nächste Schritt wäre, undifferenzierte Polemik oder beleidigendes Bashing einfach zu tolerieren. Und zwar hängt das nicht damit zusammen, dass ich irgendwas gegen Meinungsfreiheit hätte, das ist nicht der Punkt. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich sage, ich finde das, was du machst, aus den und den Gründen blöd, oder ob ich einfach nur populistisch ein Meme nehme, wo steht, die und die sind dumm und arrogant, und das einfach so unkommentiert teile. Und ich muss sagen, da ist bei mir momentan irgendwie zumindest gerade natürlich jetzt am Rand dieser Bundestagswahl, wo sehr viel politisch auch gesprochen wird und auch viel Quatsch verbreitet wird, und es ist kaum erträglich sozusagen, den Umgang der Leute untereinander sich anzutun, was natürlich an der Verrohung der Sprache liegt, die, sagen wir mal, von einer Seite extrem gefördert wird. Ich will das einfach nicht, weil wenn man sich den jeden Tag aussetzt, dann denkt man da auch nach in der Hinsicht. Und insofern ist es spannend, was du sagst, von wegen dieses zu dem Punkt kommen, dass man Freundschaften in beiderseitigem Einvernehmen, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten, beendet, weil ich irgendwie auch an dem Punkt bin, dass ich sage, ich sortiere sehr genau, bei wem ich Zeit investiere und wen ich auch sehen will. Ja, das ist ja meine freie Entscheidung, ob ich jemanden sehen will oder nicht. Das ist da wiederum meine Freiheit. Und ich finde es schade, dass aufgrund dessen, dass die Verkürzung jetzt so extrem ist, dass nur noch in politisierenden und polemisierenden Memes gearbeitet wird, indem man irgendwelche Bilder unreflektiert teilt, dass man überhaupt nicht mehr in den Diskurs kommt. Aber ich will auch überhaupt nicht mehr in den Diskurs kommen, weil ich das Gefühl habe, das ist an der Stelle völlig, völlig verloren. Also die Zeit aufzuwenden, da jemanden, der in dieser Polemikfalle sitzt, da irgendwie raus zu verargumentieren, und die Argumente gibt es ja, die guten Argumente, da ist mir irgendwie mittlerweile meine Zeit zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kann ich sehr gut verstehen. Also es ist ein Riesenthema, was daran gut, was daran schlecht ist, aber mir geht es im Grunde ähnlich wie dir. Allerdings, ich habe in meinem Freundeskreis kaum Leute, die ich danach aussortieren würde, Gott sei Dank. Also das ist nicht der Fall. Und es ist bei mir eher so, ich habe weniger Zeit. Das ist so, wenn man eine Familie bekommt. Das ist, weil man dann mehr Zeit auf die Familie aufwenden möchte als vorher. Und es ergibt sich einfach, dass manche Freundschaften enger sind als andere, ergibt sich daraus. Weil man halt selber nicht mehr so viel Zeit investieren kann, zeigt sich dann halt, wie viel die anderen investieren wollen oder können. Auch Zeit mit eigenen Familien haben, ja, das ist dann eine Form der Priorisierung. Und was mir quasi mehr gut tut und weniger gut tut, das merkt man dann halt, weil ich quasi einfach die Zeit ausgeht, selektiere ich nicht danach, sondern halt einfach nach anderen Gesichtspunkten. Es ergibt sich viel mehr quasi als bei dir.
Ja. Es ist ja auch so, dass ich ja auch durch das, was ich mache, einfach mehr mit sozialen Medien zu tun habe. Also es ist einfach so.
Was machst du?
Ich mache was mit Musik manchmal.
Ach, du bist Sänger oder was machst du?
Ja, genau.
Oder machst
genau,
du? Sowas, ja. Und trittst du dann auch so auf, auch ab und zu?
Ja, ab und zu, ja.
In ja, okay.
Kleineren, also
Stadion auch, oder?
Wenn es dran ist, auch das, aber eigentlich eher also Hallen. So,
so ja. Hochzeiten, all sowas machst du auch, oder?
Nur bei Leuten, die ich liebe.
Und mit denen du liebst.
Und mit denen ich liebe. Ja, es ist irgendwie spannend. Also ich meine, ich habe jetzt wirklich viel im Vorhinein dieser Wahl mich mit Politik beschäftigt, einfach auch, weil ich nicht so blind quasi qua dessen, wie ich denke, meine Stimme verteilen wollte, sondern schon nochmal genauer hingucken will, wofür stehen die Parteien, was machen die etc. Es ist äußerst aushöhlend, weil man einfach auch klar differenzieren und abziehen muss, was ist jetzt wirklich ein realistisches Wahlversprechen, was, und das kommt ja auch gelegentlich vor, ist jetzt absoluter Blödsinn, das lässt sich ja, und das ist auch das, was mich so ärgert in dieser polemisierenden Wahlkampfführung, es lässt sich ganz vieles durch ganz wenige Google-Anfragen komplett entschleiern und entschlüsseln, was an Polemik in irgendwelche Räume geworfen wird. Und sich diesen Aufwand zu machen, solche Sachen zu hinterfragen und einfach auch selber zu recherchieren, das fehlt mir irgendwie in der Gesellschaft im Moment irgendwie so ein bisschen, weil wir uns eben, wir diskutieren so, wie wir miteinander schreiben, nämlich in Memes. Und zwar möglichst so verkürzt, dass der andere gar nicht groß drüber nachdenken muss oder kann. Das finde ich gefährlich. Aber darauf wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte nicht auf was ganz anderes hinaus. Wie kam ich da jetzt hin? Ach ja, Bundestagswahl und Social Media. Ich würde gerne etwas empfehlen. Und zwar hatte ich eigentlich eine ganz andere Empfehlung. Bin aber heute über ein Video gestolpert, was ich sehr interessant finde. Und zwar unabhängig jetzt von der Partei, um die es da geht. Ein YouTuber, Jonas Ems heißt der, hat ein Video dazu gemacht, in dem er seine kompletten Social Media Accounts versucht hat zu rekalibrieren, weil ja die Grundthese war, wenn du ein-, zweimal Inhalten von bestimmten Parteien folgst, dann wirst du nur noch zugeschissen mit diesem Content, weil der Algorithmus halt so arbeitet. Und es ist erschreckend, es ist wirklich erschreckend. Ich glaube, bei TikTok hat es genau 2 Minuten gedauert, bis nur noch so ein Kram kam. Also er hat im Prinzip seine kompletten Social-Media-Kanäle, hat zum Teil neue Accounts aufgemacht und komplett auf Null gehabt und das Experiment immer im Prinzip mal durchgeführt, wie lange es dauert, bis man nur noch das kriegt. Und es ist wirklich erschreckend, wie schnell das geht. Und er hat das mit TikTok gemacht und er hat das auch mit YouTube gemacht. Insofern, wenn du nach bestimmten Dingen suchst, dann ist der Algorithmus auch so schnell, dass er dir diese Dinge serviert. Das heißt, du bist irgendwann in einer Blase gefangen, in der du den Eindruck hast, bei ihm ging es jetzt halt konkret um die AfD, weil die sich natürlich auch auf den sozialen Medienkanälen bewegt, aber das funktioniert genauso auch mit der linken Bubble, also es ist völlig wurscht, was man da jetzt politisch sich anguckt. Man sollte das nur immer bedenken, wenn man bei TikTok da scrollt und 47 von den Videos sind mit irgendwelcher Ausländerkriminalität verbunden, dann liegt das nicht daran, dass so viel davon in der Welt wäre, sondern dass so viele Videos davon kursieren. Und das ist, glaube ich, schon auch immer was, was man so ein bisschen vergisst, dass eben nicht die ganze Welt schlecht ist, sondern dass man dann Content kriegt, der genau auf diese Anfrage zugeschnitten ist von diesen Plattformen. Und ich kann total verstehen, wenn man diese News halt jeden Tag so konsumiert, dass sich der Eindruck vermittelt, entweder jetzt in der linken Bubble oder in der rechten Bubble oder von mir aus auch in der Mitte, es ist ja völlig wurscht, auf welcher Skala im politischen Spektrum, dass sich der Eindruck vermittelt, es ist irgendwie alles Mist. Und das ist nicht so, das ist auch statistisch nicht so, dass alles Mist ist, aber man muss halt dann im Prinzip den Schritt gehen und gucken, ist das jetzt gerade eine algorithmische Bubble, in die ich geworfen wurde, oder ist das gerade ein Fakt, dem ich hier mich aussetze. Sehr interessant, sorry, den Punkt wollte ich machen, sehr interessant, kann ich sehr empfehlen, war erschreckend zu sehen, geht glaube ich eine halbe Stunde ungefähr das Video, auch er hat das 7 Tage probiert und auch am Ende der Woche gesagt, wie extrem das auch aufs Gemüt schlägt, sich die ganze Zeit solchen Nachrichten auszusetzen, also ich fand es hochspannend, wie gesagt, ist jetzt eigentlich eher unabhängig vom politischen Spektrum, er hat das jetzt exemplarisch eben an der AfD gemacht. Würde sicherlich mit Links auch funktionieren, aber ich finde sozusagen den Algorithmus an sich krass und das, was Algorithmen halt mit unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit anrichten.
Ganz genau, das funktioniert natürlich mit Wahlwerbung genauso wie mit Wirtschaftswerbung, also mit Produkten, die einem vorgeschlagen werden.
Absolut.
Apropos, es ist alles Mist.
Ja, oh Gott, was kommt jetzt?
Hinter unserem Haus ist ein Misthaufen.
Oh, Herr Stett, was hast du gemacht?
Ja, also da, vor allem der war eine Etage hoch. Ja, er war eine Etage hoch und was weiß ich, 20 Meter breit und mittlerweile ist er ganz klein. Ich will einfach nur eine Lanze brechen für Mist. Ich finde, dass Mist viel zu oft missbraucht wird, für dass alles Mist ist. Mist ist viel besser als das Wort, wofür es verwendet wird.
Das ist so ein bisschen, ja? Das ist so ein bisschen wie die Beleidigung du Schwein.
Genau, das arme Schwein.
Ja, Schweine sind nämlich einerseits sehr reinlich, zweitens sehr empfindsam und drittens sehr intelligente Tiere. Ja.
Genau.
Das sollte man.
Man sagt das ja eher nicht zu Leuten, die diese Eigenschaften haben.
So ist es. Das sollte man immer bedenken.
Und so verhält es sich auch mit dem Mist.
Das gilt übrigens auch für Säue.
Und alles in dieser Richtung. Perlen, wo die Säue werfen, meine Lieblingsfolge.
Ja, Perlen, wo die Säue werfen. Immer wieder schön.
Genau.
Hatte ich auch in letzter Zeit mal wieder ein paar gesammelt aus der Kategorie. Muss ich mal gucken, ob ich die nochmal finde.
Ach, ich habe noch Ah, ich hatte doch neulich noch einen Flughafen. Ah, ich habe mir nicht aufgeschrieben. Ich bin wirklich, naja, schade. Allerdings, worauf du wahrscheinlich nicht gekommen wärst, ich kann dir den Namen von dem Flughafen in Amman, möchte ich dir noch vorstellen, weil er mich beeindruckt hat.
Ja.
Und weil er einfach auch irgendwie klanglich sehr schön ist. Er heißt Queen Aliyah.
Mhm.
Queen Aliyah International Airport.
Aliyah.
Das klingt doch wirklich cool, ne?
Schön.
Das ist auch so, das Rufzeichen dieses vom Tower ist auch nicht etwa Amman Tower, sondern Queen Aliyah Tower.
Oh.
Das ist schon cool, ne?
Ja. Ja, das ist tatsächlich ein schöner Name.
Finde ich auch.
Aliyah, hört man auch selten.
Mhm. Oder auch, ich habe ja auch schon von dem in Athen erzählt, ne? Eleftherios Venizelos. Auch schön.
Da hast du kein Sprit mehr, bevor du den Namen ausgesprochen hast, wenn du den Tower rufst.
Oder in Madrid, Barajas. Klingt ja, auch
stimmt,
so richtig.
Barajas ist wirklich, das ist der Inbegriff der spanischen Sprache.
Ja.
Ich habe, wie gesagt, eigentlich noch eine andere Empfehlung gehabt, nämlich das Spiel, das Gesellschaftsspiel Hitster. Für die, die es nicht kennen, es geht um das Erkennen von Musik, beziehungsweise um das richtige zeitliche Einordnen von Musik, macht unglaublich viel Spaß. Ist auch geeignet für Jung und Alt, weil Musik aus den, ich glaube, das Älteste ist aus den 30ern, 20ern, 30ern bis in die 2023er geht bei der, ich sag mal, Standardversion. Mittlerweile gibt es da verschiedene Spielformen. Das eine ist, es gibt wohl neuerdings, habe ich letztens gehört, eine Filmmusikversion davon. Das finde ich sehr gut. Also das Spielprinzip ist eigentlich das folgende. Man hat einen Stapel Karten auf dem Tisch. Man verbindet das Handy mit Spotify. Auf dem Rücken der Karten ist ein QR-Code. Den scannt man und dann hört man die Musik, die unter der Karte verborgen ist und muss anhand des Hörens der Musik einordnen, in welchem Jahr das ungefähr ist. Das macht man daran, man bekommt am Anfang eine Karte hingelegt, da ist eine Jahreszahl drauf und dann muss man immer nur entscheiden, ist es davor oder danach erschienen, das nächste Lied.
Ist das cool. Das ist ja wirklich cool. Oh, das will ich auch mal. Hitster heißt das.
Hitster. Das könnt ihr gerne, das können wir bis zum Umfallen können wir das spielen, wenn ihr das nächste Mal hier vorbeikommt. Oder wir bringen es mit zu euch.
Oh, das müssen wir wirklich machen. Das ist so übelst cool. Also denkt mal, wenn solltet ihr zu uns kommen, das unbedingt mitzubringen.
Es macht unglaublich
Bock. Sowas feiere ich halt schon, weil da muss ein bisschen ein Nerd sein auch, ja, ne? Ein bisschen Musik-Nerd. Und es erinnert mich, ich habe das auch schon in der Schule cool gefunden, diese Einordnung von Musik. Das war ja auch im Musikleistungskurs ja Teil der ganzen Sache, dass man einfach Musikwerk hört und es zu analysieren hat, obwohl man gar nicht weiß, was es ist.
Ja.
Dass man quasi lernt einzuschätzen anhand der Merkmale von Epochen oder halt von Merkmale von Komponisten, eben das zu beschreiben und eine Schätzung abzugeben.
Es ist total witzig, wie kreativ man wird, wenn man keine Ahnung hat. Weil man fängt dann an, sich das so herzuleiten. Moment, Synthesizer, das könnte für die 80er sprechen. Diese komische Beatmaschine, das ist so wahrscheinlich eher Richtung 90er schon. Also wird es wahrscheinlich so Ende 80er, Anfang 90er sein. Und das ist so herrlich, weil wenn man recht hat, ist es einerseits natürlich geil. Auf der anderen Seite, manchmal liegst du auch so hanebüchen weit daneben. Das ist wirklich fantastisch. Also ich mag das Spiel sehr.
Also das hört sich wirklich ziemlich cool an.
Das ist also meine Empfehlung. Ansonsten, deswegen nehmen wir auch heute zum Donnerstag auf, bewege ich mich morgen in den Kurzurlaub mit meiner besseren Hälfte in ein schönes Spa-Hotel.
Entschuldigung, jetzt kommt noch kurz etwas, wo ich mich jetzt schon schäme. Machst du eigentlich immer Kurzurlaub? Auch wenn der länger geht?
Pff, Frechheit. Anzeige ist raus.
Ich meine, ich bin ja, sagen wir mal, von der Körpergröße,
weißt du? Ja, ich habe das schon verstanden.
Ich bin so, das darf man nicht, das schneiden wir
raus. Diese infame Unverschämtheit, nein, Quatsch, das lassen wir natürlich drin. Das lassen wir natürlich drin,
bitte. Zumal Herr Polos gar nicht so kurz ist.
Ich bin da ja gar nicht so empfindlich, weil
gibt es ja auch keine Gründe.
Genau. Ich bin offiziell über 1,70, ja, das gehört.
Genau,
das ist nämlich so. Es gibt da Leute, die sind noch viel kleiner. Grüße an Peter Maffay mit 1,56 oder wie groß der ist.
Das wusste ich gar nicht.
Naja, muss man am Tisch schon auch mal die kleinen Stühlchen holen. Und das, ja, das ist also, ich kann damit umgehen. Das ist jetzt auch.
Das schneiden wir raus.
Nein,
trotzdem, das ist unverschämt, das sagt man ja auch nicht.
Das lassen wir so drin, das ist ja überhaupt kein Problem.
Damit alle wissen, was für ein respektloses Wesen ich bin.
Herr Stett, wenn das jemand darf, dann derjenige, der mich nachts um 4, während ich auf dem Klo sitze, besuchen kommt. Und mit diesem Bild, liebe Freunde, machen wir den Sack zu, würde ich sagen.
Ab das, ich glaube, es wird Zeit, ja. Sonst wird es schlimmer.
Ja, ja, ich denke auch. Es ist ein Moment erreicht. So, jetzt muss ich nur noch kurz gucken. Stellt, unterhalte mal die Massen. Ich muss mal hier.
Ja, ich würde dabei schon mal sagen, dass ich allen eine gesunde und friedvolle Woche wünsche und viel Kraft mit dem Ergebnis der kommenden Wahl umzugehen. Weil es auf jeden Fall für alle Beteiligten irgendwie seltsam sein wird, egal was rauskommt. Also, wir haben euch alle lieb, auf irgendeine Art und Weise, und jeder wird von irgendjemandem auf irgendeine Art und Weise lieb gehabt. Das darf man nicht vergessen.
So ist das. Seid lieb zueinander, wählt, ja, es ist fast egal was. Es ist
schon vorbei, wenn wir das raus jetzt
schicken. Also werdet gewählt haben. So. Es ist fast egal was. Ich habe noch einen lyrischen Erguss, wünsche euch auch eine schöne Woche. Denkt immer dran, wir haben euch lieb. Der Regenwurm. Also ist wieder aus Heinz Erhardt Satirliches. Der Regenwurm. Ein langer, dicker Regenwurm geriet in einen Wirbelsturm. Der trug ihn bis zum Himmel. Nun dient er oben, nein wie fein, dem allerliebsten Engelein als Klöppel einer Bimmel. In diesem Sinne...
Spitze.
Weiter so.